Ich knüpfe heute an dem Gottesdienst von letzter Woche. Hiob, ich habe ja schon gesagt, ich dachte, wir machen da mal eine ganze Reihe draus, damit es nicht immer so Textausschnitte nur sind, sondern dass man mal an einem Thema dranbleibt. Und Hiob passt ja sehr gut in die Passionszeit, denn da geht es um Leiden. Wir haben von Hiobs Glaubensprüfung gehört und Justus hat das ja auch aufgenommen in der Vorstellung des Wochenspruchs. Und ich erinnere nochmal daran, dass die Glaubensprüfung, der Hiob ausgesetzt war, gerade, und das ist ein sehr wichtiger Gedanke in diesem Buch, gerade darin begründet ist, dass Hiob fromm war, gottesfürchtig. Eine Frömmigkeit, die vom Satan in Frage gestellt wurde. Sie sei doch alleine in dem starken Segen begründet, den er von Gott erfahren habe. Aber dann zeigt sich Hiob als ein wahrhaftiger Anbeter, dessen Haltung eben gerade nicht abhängig war vom äußeren Geschick. Er hielt Gott nicht für weniger anbetungswürdig, als Gott ihm alles genommen hatte, als zu der Zeit, als er den Segen in vollen Zügen genießen konnte. Anbetung ist eben weniger ein gefühlsbetontes, gefühlsaufgeladenes Singen von Liedern, was in manchen Kreisen ja sehr zelebriert wird, als vielmehr eine nüchterne Haltung, die sich dann ausdrückt in den Worten Hiobs: Ich bin nackt von meiner Mutter Leib gekommen und ich werde auch nackt wieder dahin gehen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist eine anbetende Haltung. Sie hat stark damit zu tun, dass man sich vor Gott beugt. Und dieses sich vor Gott beugen, eine demütige Haltung einnehmen, auch nicht alles wissen wollen, auch nicht Gott beurteilen wollen oder ihn vor Gericht ziehen wollen, diese Haltung haben nur sehr wenige Menschen. Ich habe zum Beispiel bei Trauerfeiern schon erlebt, dass so ein Unmut da ist, wenn man dann die Worte spricht, da ist nach dem Willen des allmächtigen Gottes, ne, sagen wir ja, ne, nun dieser Mensch gestorben ist, möchte man nicht hören. Jesus allerdings lebt das genau vor, im Garten Gethsemane, nicht mein Wille geschehe, nicht, sondern dein Wille geschehe. Und auch im Vaterunser lehrt er uns, das ja genau so zu beten. Und diese anbetende Haltung, die finden wir in vielen Kirchenliedern. Und das möchte ich auch nochmal so hineinstellen, dass wir begreifen, diese Lieder sind Anbetungslieder. Auch wenn die vom Stil her irgendwie ganz anders sind und uns auch nicht so sehr dazu einladen, uns irgendwie so einem Gefühl hinzugeben. Diese Kirchenlieder laden uns vielmehr dazu ein, nüchtern zu sein und zu verstehen und mit unserem ganzen Verstand auch einzuwilligen in das, was da eigentlich ausgedrückt wird. Deswegen habe ich das Lied 370 gewählt. Die angezeigten Strophen singen wir jetzt, bevor ich zur Predigt komme. Und da seht ihr auch, unter den Strophen ist angegeben, wodurch Paul Gerhardt inspiriert wurde, nämlich durch das Buch Hiob, wie passend.
Zu sich
Kapitel 1 des Hiob-Buches schließt mit dem Resümee: In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Und an dieses Zeugnis über Hiob knüpft jetzt das zweite Kapitel an der heutige Predigttext. Ich lese wieder in Abschnitten und kommentiere. Es begab sich aber eines Tages, dass die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, und auch der Satan kam mit ihnen vor den Herrn. Da sprach der Herr zum Satan: Wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Wir sehen hier genau den gleichen Aufbau wie in Kapitel 1. Es wird wieder eigentlich dieselbe Geschichte erzählt. Es geht in die nächste Runde, kann man so sagen, gewissermaßen. Und noch einmal wird hier aus dem Munde Gottes bezeugt, dass Hiobs Leiden grundlos sind, dass es keine besondere Ursache gab in irgendeiner Schuld Hiobs. Das scheint also dem Heiligen Geist sehr wichtig zu sein. Wir halten ja das Wort inspiriert, wir inspiriert durch Gottes Geist, wer auch immer das nun aufgeschrieben hat. Aber da wird doch ein ganz starker Akzent drauf gelegt: Es gibt keinen Hintergrund bei Hiob selbst. Und das ist für das ganze Weitere des Buches dann ja auch wirklich sehr wichtig. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut. Alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Seine merkwürdige Aussage, da stolpert man wahrscheinlich drüber. Haut für Haut, was soll das heißen? Es ist ein Sprichwort, eine Redewendung aus dem Tauschhandel. Haut für Haut, also Tierfell für Tierfell, soll einfach bedeuten, dass man gleichwertig tauscht, ne? Ein Wert und genau der Gegenwert. So habe ich es im Bibellexikon gelesen, ein Sprichwort, was einfach deutlich machen will beim Tausch, nicht, dass eine Wertgleichheit da ist. Und mit diesen Worten also unterstellt jetzt der Satan tatsächlich Hiob einen ganz skrupellosen Egoismus. Alles, was ein Mann hat, gibt er für sein Leben. So als sähe Hiob gewissermaßen im Verlust seines Besitzes und sogar seiner Kinder eine Art Ware, die er bereitwillig Gott hingab, um seine eigene Haut aber zu retten. Nicht? Er weiß, alles kommt von Gott. Ja, Gott kann alles nehmen. Okay, lass fahren dahin. Aber ich selber habe ja mein Leben davon getragen. Also das würde dann entsprechen, meine Haut oder mein Leben entspricht dem Wert all meinen Besitzes, der Knechte, die umgekommen sind und sogar der eigenen Kinder. Das ist schon eine heftige Unterstellung, aber es wird hier deutlich, dass es für den Teufel offensichtlich ganz und gar unvorstellbar ist, dass ein Mensch an Gott festhält, wenn es ihm wirklich an den Kragen geht. Da sagt er, das wird nicht passieren. Also wenn jetzt der Hiob selber auch noch krank wird und angetastet, dann wird er seine Gottesfurcht an den Nagel hängen. Das ist hier ihm völlig klar. Und im Übrigen kann man feststellen, dass der natürliche Mensch genau diesem Denkmuster folgt allgemein hin. Denn schweres Leid wird ja, und das erwähnte Justus auch schon, allgemein hin als ein Argument gegen den Glauben ins Feld geführt. Und dann hat das heutzutage die Konsequenz, dass man Gott leugnet, dass man Gott absagt sozusagen, nicht? Also wenn irgendwo schweres Leid geschieht, dann spricht das gegen Gott, weil Gott muss ja lieb sein, der liebe Gott. Und wenn das dann nicht so ist, dann spricht das gegen Gott. Übrigens ist Richard Dawkins, hat ja so sein Buch vorgestellt vom Gotteswahn. Da bringt er ganz wahnsinnige Argumente und die scheinen immer, wenn man das so liest, ganz toll. Aber in Wirklichkeit sind die eigentlich ziemlich hohl. Das ist nämlich auch ein solches Argument. Also er sagt, also Gott ist nicht so, ist ja ganz offensichtlich, also gibt es ihn gar nicht. Dabei heißt das einfach nur, dass es nicht diesen Gott gibt, den man sich vorstellt, nämlich der lieb zu sein hat und der so etwas nicht zulässt. Den gibt es natürlich freilich nicht, aber daraus zu schließen, dass es überhaupt gar keinen Gott gibt, ist eine völlig willkürliche Annahme und so schön das auch da klingt in seinen Worten, so hohl ist letztlich die Argumentation. Wenn es Gott gibt, dann muss er dafür sorgen, dass es uns gut geht und uns kein Leid geschieht. Andernfalls lohnt es sicher nicht, Gott zu ehren, beziehungsweise liegt es dann sogar nahe, seine Existenz zu leugnen. Interessant ist nun, dass im Weiteren diese Position ausgerechnet von einem Menschen eingenommen wird, der Hiob sehr nahe steht. Ich lese die Verse 6 bis 9. Der Herr sprach zum Satan: Siehe da, er ist in deiner Hand, aber schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Nun kommt zu diesem extremen körperlichen Leiden, was ja auch meistens seelisches Leiden nach sich zieht. Also wer schon mal richtig körperlich da niederlag, der weiß, das drückt auch auf die Seele. Kommt noch die bittere Erfahrung, ganz und gar allein zu sein, unverstanden. Eigentlich hätte Hiob hier Zuspruch und Trost gebraucht, aber das konnte seine Frau ihm nicht geben. Wir erfahren ganz wenig über Hiobs Frau. Hatte sie vielleicht ihren Glauben schon über den Verlust ihrer Kinder verloren? Wäre ja denkbar. Wir erfahren das aber nicht. Aber ihr Rat, Hiob solle doch angesichts seines Elends nun doch sich von Gott lossagen, muss für Hiob ja ein unglaublich schwerer Schlag gewesen sein. Unverstanden, bis in die Familie hinein, beziehungsweise dem, was von der Familie noch übrig war. Da muss er allein durch die dunkelste Zeit gehen. Durch Leiden gehen ist schlimm. Einsamkeit ist auch schlimm. Beides zusammen ist schlimmer. Aber wenn man eigentlich gar nicht alleine ist, sondern wenn man alleine gelassen wird und merkt, ich bin unverstanden und die mir nahe sein sollten, die wenden sich kopfschüttelnd ab, dann ist das eine weitere Steigerung des Leids. Wie soll man da reagieren? Wie soll man sich erklären? Wie soll man sich wehren? Hiob tut hier das einzig Sinnvolle, wenn man es mit den Augen des Glaubens betrachtet. Er reagiert mit einer durch und durch biblischen Klarstellung. Er sagt, Vers 10, du redest, wie die törichten Weiber reden. Also ich habe hier die Luther-Übersetzung, nicht? In den neueren Übersetzungen steht das etwas eleganter, da steht, steht Frauen. Haben wir Gutes von Gott empfangen und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Also Hiobs Frau rät ihm genau zu der Reaktion, die dem entspricht, was der Satan vorausgesagt hatte. Aber Hiob widersteht ihr. Er widersteht ihr. Aber der Inhalt und Sinn der Worte, merkt ihr nicht, ist anders. Da ist noch eine andere Parallele. Was sie sagt, ist eigentlich teuflisch. Und Hiob reagiert wie ein Mann, der sich ganz Gott unterordnet. Er tut das, was Jakobus 4, Vers 7 sagt. Dort steht nämlich, seid Gott untertan und widersteht dem Teufel. Insgesamt entspricht seine ganze Haltung der Linie des Wortes Gottes, auch sein deutlicher Tadel, wenn er sagt, du redest, wie du redest, so reden törichte Frauen. Man könnte das jetzt auch umdrehen, nicht? Geht ja hier nicht um Mann- und Frau-Zuweisungen, sondern in dieser Geschichte ist es jetzt eben so. Eigentlich spricht die Bibel von den Toren, in der männlichen Form, die Toren, in den, wer im Stadttor sitzt, aber Gott nicht fürchtet und so, der wird nicht viel Weisheit zustande bringen. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott, Psalm 14, Vers 1. Das ist eine ganz klare Zuweisung. Gott zu leugnen, ihn abzusagen, ist eine Haltung der Torheit. Vielleicht steckte ja in den Worten von Hiobs Frau solche Gottesleugnung aufgrund ihrer Erfahrung und sagt, Gott kann es nicht geben, wenn er so etwas zulässt. Vielleicht war es auch nur Empörung gegen diesen Gott. Also manche Übersetzungen haben Fluche Gott und stirb. Also das ist eine Aussage, die sehr vieldeutig hier ausgelegt werden kann, verstanden werden kann, aber in der Bibel wird beides, sowohl Gottes Leugnung als auch Empörung gegen Gott, wird als Torheit angesehen. Und demgegenüber ist Ehrfurcht, die ja gerade dann in Erscheinung tritt, wenn man sich vor Gott beugen muss, weil man seinen Willen nicht versteht, weil Gott Dinge tut, die uns nicht gefallen. Gerade in diesem sich vor Gott beugen zeigt sich Ehrfurcht, und die ist aller Weisheit Anfang, steht geschrieben in Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Der Anfang. Gott zu fürchten ist der Anfang aller Weisheit. Ist noch nicht die Weisheit selbst, aber damit beginnt sie. Und wir werden sehen, dass Hiob tatsächlich tiefer und tiefer in die Weisheit Gottes hineingeführt wird im Weiteren des Buches. Das kommt dann auch am Ende der Predigtreihe vor. Aber für heute ist mir erst einmal wichtig, dass Hiob an seiner Gottesfurcht festhält und dass dieses Leiden, was er trägt, etwas ans Licht brachte, nämlich die Echtheit seines Glaubens und seine Treue, seine unverbrüchliche Treue gegenüber Gott. Und hier möchte ich noch jetzt eine sehr wichtige Erkenntnis oder zwei ans Ende stellen. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man diese Geschichte so liest, wie es Hiob ergeht und so, dann fragt man sich doch unwillkürlich, wie würde ich denn reagieren? Oder man hat vielleicht auch so Szenarien vor Augen, was alles geschehen kann. Nicht? Wir gehen ja nicht stumpfsinnig durchs Leben, sondern einigermaßen wach. Und dann kriegt man mit, was alles an Leid und Elend geschieht in dieser Welt. Und man fragt sich ja, und wenn es mich träfe, was wäre denn dann? Wo stünde ich denn dann? Wäre mein Glaube stark genug? So fragen wir. Oder könnte ich das aushalten? Denn Hiobs Glaube ist ja übernatürlich fest. Übernatürlich? Ja, in der Tat, es ist übernatürlich. Und das will ich hier sehr deutlich herausstellen. Es ist ein übernatürlicher Glaube. Solcher Glaube ist, das lernen wir allerdings erst in aller Deutlichkeit im Neuen Testament, ein Werk des Heiligen Geistes. Ein solcher Glaube kommt nicht aufgrund irgendeiner persönlichen Entscheidung, die man trifft, dann aus unserem eigenen Herzen, sodass man sagt, ja, also ich werde das, will das genauso machen wie Hiob. So wird das nicht. Unsere Herzen sind ganz und gar anders. Und wenn wir diese Frage stellen, würde ich auch so reagieren? Wäre mein Glaube stark genug? Könnte ich das aushalten? Merkt ihr, wie wir da bei uns sind? Wir beschäftigen uns mit uns selbst. Aber Glaube heißt ja, dass man wegschaut von sich selbst. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, weil wir es bei uns ja nicht finden. Deswegen ist die entscheidende Frage nicht, ja, was ist denn mit mir, könnte ich und würde ich, sondern die Frage ist, möchte ich jetzt mal so persönlich stellen, erkennst du denn an, dass Hiobs Haltung angemessen und richtig ist? Das wäre ja mal die eine entscheidende Frage. Viele Leute sagen, ja, wie bescheuert ist das denn? Seine Frau, ne? Lass es jetzt mit deinem Gottesglauben. Sagt vielleicht menschliche Vernunft. Die Frage ist, erkennst du das an und sagst, ja, aber eigentlich ist das ja wahr. Hiob hat ja recht, das ist entscheidend. Und möchtest du dann auch in dieser Haltung Hiobs leben? Das ist erstmal eine Frage, wo man persönlich sich zu stellen muss. Und sagen, ja, das ist erstrebenswert und richtig. Und wenn du das so siehst, dann halte Gott dein Herz hin und bitte ihn, solchen Glauben dann auch zu wirken durch seinen Geist. Das wäre nämlich auch ein Eingeständnis der Ehrfurcht gegenüber Gott, dass wir etwas als richtig erkennen und eingestehen müssen, wir vermögen es aber nicht. Wir wollen aber, ich will aber, dass es in meinem Leben geschieht, dass es in meinem Leben Wirklichkeit wird. Und dann muss es von Gott kommen, durch seinen Geist gewirkt. Und dafür, sich zu öffnen, ist eine Haltung des Glaubens. Und ich möchte das jetzt noch einmal mit dem zweiten Gedanken inhaltlich verknüpfen und auch begründen, warum ich sage, dass ein Werk des Heiligen Geistes, das ist jetzt mein zweiter Gedanke, die Prüfung Hiobs, obwohl sie, so sagt der Text vom Teufel ausgeht, aus ganz schäbigen Motiven heraus angeregt wurde und ganz anders gemeint war, hatte doch diese Prüfung Hiobs einen tieferen Sinn und hatte auch ein Ziel in Gottes Motivation. Gott lässt sich ja ein. Nicht? Und wir hatten letzte Woche, habe ich das in der Predigt schon so deutlich gesagt, Hiob beschäftigt sich ja auch gar nicht mit dem Teufel. Er regt sich auch nicht auf über die Sabäer, die ihm die Herden gestohlen haben und seine Knechte getötet und so, sondern er sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Hiob sagt, ich habe mit Gott zu tun. Das andere interessiert ihn gar nicht. Ich habe mit Gott zu tun. Das heißt, es ist ja in Gottes Willen geschehen alles. Was ist Gottes Motivation? Und dazu will ich etwas sagen. Wir lesen nämlich in Jakobus 5, da kommt Hiob vor im Neuen Testament, Vers 11, da steht: von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Also Jakobus nimmt hier Hiob als ein Vorbild, an dem man sich orientiert und sagt, ihr habt es ja gehört, gelesen, von der Geduld Hiobs. Und worin erweist sich denn die Geduld Hiobs? Sie erweist sich im Aushalten seines Leidens, indem er dann an Gott festhielt, auch wenn er mit Gott haderte. Werden wir sehen in der nächsten Woche, wie sehr auch Hiob mit Gott hadert und da im Streitgespräch ist. Aber trotzdem hält er ja an Gott fest, bleibt an Gott. Und Geduld ist also etwas, das man nicht einfach hat. Es gab mal so ein Büchlein in meiner Jugend, da habe ich das gekauft, so ein kleines Büchlein auf dem Büchertisch. Herr, schick mir Geduld, aber bitte sofort. Das ist die Idee, nicht? Möchte ich jetzt sofort haben. Aber Geduld ist etwas, was die Bibel Frucht nennt, eine Frucht des Heiligen Geistes. Und Frucht wächst ja nicht über Nacht, nur in Märchen und so irgendwie fantastischen Geschichten. Sie wächst langsam, um heranzureifen. Und nach dem Galaterbrief Kapitel 5, 22, ich erwähnte das schon, ist Geduld eine Frucht des Heiligen Geistes. Auch hier wird gesagt, sie kommt nicht einfach von alleine aus dem menschlichen Herzen, sondern es hat mit dem Geist Gottes zu tun, der das bewirkt. Und nach 1. Korinther 12, Vers 9 ist auch Glaube vom Heiligen Geist, eine Gabe des Heiligen Geistes. Ich möchte dann noch jetzt einen ganz kurzen Ausflug mal machen, damit das deutlich wird, euch, was ich sagen will. Also im Korintherbrief schreibt Paulus von den Geistesgaben. Er sagt, es gibt die Gabe der Prophetie, die Gabe der Lehre, der Ermahnung in der Gemeinde, nicht ganz viele Gaben. Und dann nennt er den Glauben und da wundert man sich ja, stockt und sagt, wieso wird jetzt der Glaube als eine Gabe, eine besondere unter anderen Geistesgaben aufgezeigt? Wo Paulus ja sagt, der eine hat diese Gabe, nicht? Der andere hat diese Gabe, alle sind wichtig, fragt man sich, ja, und Glaube haben wir doch alle. Wir haben doch alle Glaube, wenn wir Christen sind. Wieso nennt Paulus den hier? Das heißt, hier ist ja ganz deutlich, dass Paulus in 1. Korinther 12 von einem besonderen Glauben spricht. Klar, alle Gläubigen haben Glauben, deswegen sind sie ja Gläubige, aber manche haben einen herausragenden, starken Glauben. Als eine besondere Gabe des Heiligen Geistes. Wird aber deutlich, dass eben Glaube tatsächlich vom Heiligen Geist kommt, als eine Gabe. Und der Glaube Hiobs erwies sich in seinem Leiden als übernatürliche Gabe des Heiligen Geistes, denn normale menschliche Reaktion wäre gewesen, jetzt doch zusammenzubrechen und seinen Glauben zu verlieren. Aber durch die Kraft dieses Glaubens hält Hiob an Gott fest, in seinem Leiden, und daraus erwuchs dann eine Frucht, nämlich Geduld. Und so taucht Hiob jetzt unter den Gerechten und unter den Glaubensvorbildern in der Bibel auf. Und daran sehen wir, dass Hiob sein Leiden nicht auferlegt wurde, weil er ein besonderer Sünder war, irgendetwas verbarg oder weil er falsche Überzeugungen hatte, sondern weil Gott auf diese Weise diesem gerechten Mann eine Frucht schenken wollte, die im Neuen Testament unter den Früchten des Heiligen Geistes genannt wird, und um dieser Welt in Hiob ein Vorbild zu geben. Denn die Gestalt Hiobs und das nach ihm benannte Buch hat ja unzähligen Menschen Orientierung und Halt gegeben. Ist ja auch unter der Weltliteratur ganz weit oben, ist so viel drüber geschrieben und nachgedacht worden. Und das Buch Hiob öffnet auch eine Tür in einen geistlichen Bereich, in den wir mit unserer natürlichen Erkenntnis gar nicht eindringen könnten. Es ist ja so gestaltet, das Buch, ne, wird eine Geschichte erzählt in dieser Welt von einem reichen Mann und dann wird so der Vorhang aufgemacht in die himmlische Welt und dann sieht man, aha, was hier geschieht, dahinter steckt etwas anderes, ein geistlicher Bereich, und wir sollten das auch nicht leugnen. Ich weiß, die moderne Welt hat da immer Probleme, vor allen Dingen die kirchlichen Leute, weil sie ja so gebildet sind, da redet man ja nicht vom Teufel. Wir merken gar nicht, wie in dem ganzen anderen gesellschaftlichen Bereich die Aufklärung längst vorbei ist. Die Menschen haben das an den Nagel gehängt und suchen nach Sinn. Und in der Esoterik ist das Feld offen. Ja, was da alles gedacht und geglaubt wird, ich glaube, dass wir da ganz schlecht dran tun, wenn wir über diese geistlichen Dinge nicht reden. Die Bibel sagt einfach, hier ist ein Satan. Das ist ja völlig unerheblich, wie wir das begreifen und wie viel wir darüber verhandeln, ist eine Wirklichkeit, die im Neuen Testament ja auch genannt wird. Und die Bibel öffnet das jetzt hier und zeigt uns, was hinter den Kulissen ist, Nur so viel, wie wir wissen sollen. Alle Fragen beantwortet uns die Bibel nicht. Das wäre ja auch Wahnsinn. Warum soll Gott auch alle unsere Fragen beantworten? Er sagt uns nur das, was uns nötig ist zu wissen. Und eine Glaubensherausforderung besteht auch darin zu sagen, ich nehme mal das an, was Gott für nötig befunden hat, mir mitzuteilen. Und daran lasse ich mich genügen. Aber das ist natürlich auch nicht die normale menschliche Reaktion zu sagen, dann halte ich jetzt halt still. Übrigens hat Martin Luther gesagt, das gehört auch zur Haltung der Anbetung. Dass man nicht vorwitzig immer noch tiefer eindringt und alles von Gott wissen will, sondern sagt, ich lasse mich jetzt mal an dem genügen, was Gott nötig gefunden hatte, uns zu sagen, damit wir eine Orientierung haben. Lasst uns in dieser Demut und Bescheidenheit des Glaubens bleiben und den fröhlich bekennen, unabhängig davon, ob so und so viele andere Leute um uns herum das für bescheuert halten. Das ist sehr unrelevant. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.